So, hallo und herzlich willkommen. Wir haben immer noch kein Intro, das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so bleiben. Ich habe überlegt, ich könnte eins mit meiner Ukulele einspielen. wenn wir kein besseres finden oder einer von der Community sagt, ja komm, ich mache ein schönes Intro und so. Intro, Outro. Dann werde ich euch bald mit meiner Ukulele beglücken. Und ich habe gedacht, um ein bisschen Druck zu erhöhen auf die Community, will ich jetzt einfach mal Werbung machen am Anfang. Nein, keine Angst, ich gehe nicht auf die Eier. Wir haben ein ganz, ganz tolles Interview, aber ich muss vorweg sagen, wir haben das mal wieder, einfach weil ich es schön finde, auch ab und zu das mal auf Schweizerdeutsch zu machen, haben wir ein schweizerdeutsches Interview geführt. Also ich natürlich nicht, weil ich kann kein Schweizerdeutsch. Aber die gute Frau Heuer, die bei mir war, die hat eben Schweizerdeutsch geredet, was ich auch sehr schön finde. Für alle Deutschen viel Freude dabei, mal ein bisschen Schweizerdeutsch zu hören. Und an alle Schweizer viel Spaß beim Hören mal wieder einer Folge auf Muttersprache. Wie auch sehr schön. Genau, in dem Sinne ganz viel Freude. Und wir enden dann, glaube ich, vorläufig mit der Tierhomöopathie-Reihe. Die ist jetzt fertig, soweit ich weiß. Und dann geht's mit irgendwas anderem weiter. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich freue mich sehr, wir sind ja immer noch in der Reihe von Tierhomöopathie-Interviews und da freue ich mich sehr, noch jemanden gewinnen zu können. Die Omi da hat da ein bisschen Vitamin B fließen lassen und uns alle verknüpft, das fand ich sehr gut. Und ich habe schon gehört, da gibt es auch eine Verbindung zu einer Interviewfrau, die wir zuletzt hatten, die Denise Birkmann. Genau. Da haben wir noch jemanden, der sich mit der Tierhomöopathie schon sehr, sehr lange auseinandersetzt und uns da ein paar Sachen erzählen kann. Da freue ich mich sehr, heute die Nathalie Heuer im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Nathalie.
Hallo Marvin, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir lernen dich gleich noch genauer kennen. Ich habe auch sehr schöne Rückmeldungen bekommen von den Hörern auf unserer Interviewreihe mit Tierhomöopathie. Das kommt sehr gut an. Es freut mich sehr, dass wir im Podcast da mal wieder einen Schwerpunkt gesetzt haben, weil ich kann nicht so viel über das erzählen, weil ich ja gar keine Tiere behandle und da nicht so drin bin. Und heute machen wir auch nochmal, was Denise schon angefangen hat, so ein bisschen auch einen Blick auf die Schweiz und Tierhomöopathie, was da alles so läuft. Da habe ich sogar heute eine neue News, die ich auch noch nicht wusste. Das machen wir aber am Ende, um euch ein bisschen lustig zu machen. Bis zum Ende dran zu bleiben, gibt es sogar was Neues für die Tierhomöopathen, was sehr interessant sein wird für die Schweiz langfristig, dass das aufgegleist wird. Aber jetzt lernen wir erstmal dich kennen. Und die Zuhörer kennen schon, die habe ich gesagt im Vorgespräch, wir lernen dich schon ein bisschen kennen, indem ich gern die Frage stelle, wie bist du eigentlich zur Homöopathie gekommen?
Das ist ein spannender Weg. Ursprünglich bin ich eine gelernte tiermedizinische Praxisassistentin. Also komme aus der schulmedizinischen Seite. Und irgendwie hat es mich aber, ich weiß auch nicht genau wie, es ist einfach immer schon ein bisschen da gewesen, dass ich mich das Gefühl hatte, es kann ja nicht nur das sein, es muss vielleicht auch noch mehr geben, dann mehr noch einen Hintergrund. Und ich hatte selber relativ jung ein Problem gehabt, wo ich dann in die St. Peter Apotheke bin. Dort ist noch Silvia Bricken, ist dort noch die Chefin gewesen, selber Homöopathin oder unter anderem auch Homöopathin. Sie hat mich dort sehr erfolgreich behandelt. Ich glaube, es war zwar ein Mix mit Homöopathie und anthroposophischer Homöopathie, in dem Sinne der Medizin dann. Und das war sehr erfolgreich gewesen. Und dort ist sicher ein grosser Grundstein wahrscheinlich gelegt worden. Ich habe aber zuerst dann den Weg über eine Tierheilpraktiker-Ausbildung gemacht. Und während dieser Ausbildung hat es noch keine in der Schweiz gegeben. Es war noch in Deutschland gewesen. Habe ich gemerkt, dass die Homöopathie mein Ding ist. Und dann habe ich nachher noch eine Homöopathie-Ausbildung gemacht. Na, human hat noch keine Tierausbildung in der Schweiz.
Ja. Genau, ja. Und das ist ja auch immer noch spannend, dass natürlich auch, ich würde sagen, fast immer noch der Einschlag von der humanen Homöopathie auch in den Tierhomöopathie-Ausbildung immer noch groß ist, dadurch, dass es dort einfach um mehr Literatur gibt und Erfahrungen.
Ja, die Methodik ist ja die gleiche schlussendlich, oder? Und man kann es eigentlich recht gut übernehmen von dort her, oder?
Ja.
Genau. Ja.
Sehr gut. Was hast du besonders gut gefunden an diesen Ausbildungen, so rückwirkend, was du sagst, das war schon damals ein sehr guter Grundstein, was du heute auch noch so verwendest? Gibt es da was?
Ja, natürlich die Schulmedizin. Ohne können wir nicht arbeiten. Wir haben die gleichen diagnostischen Hintergründe zu wissen, von den ganzen Zusammenhängen natürlich zu erkennen, auch wo die Grenzen sind oder ob es überhaupt ein Krankheitsfall ist, wo man kann überhaupt heilen kann, oder ob es dann noch mehr palliativ ist. Akut chronisch sehen wir ja sehr viel anders als die Schulmedizin, aber es ist auch immer gut, wenn man dort einen guten Hintergrund hat und durch das eine gute Vernetzung und gute Leute, wo man kann zusammenarbeiten oder sich austauschen. Das ist sicher, finde ich, ist ja nicht zwingend, aber ich bin sehr froh, dass ich den Weg gemacht habe. Es bringt mir immer wieder sehr viel. Auch manchmal ein bisschen so ein Netzwerkvorteil. Das gibt es auch. Und von der Homöopathie-Ausbildung, die ist, also ich habe sie genial gefunden, wirklich. Ich bin eine, die miasmatisch arbeitet. Es war eine miasmatische Ausbildung gewesen, und von dort her ist alles gut. Und ich bereue nicht irgendwie oder habe das Gefühl, es ist ein Problem, dass es keine Tierausbildung war, sondern ich habe das halt natürlich mit dem Hintergrund, den ich schon kann, sehr gut können adaptieren. Und dann müssen wir ja eh, da wir ja eine andere Art behandeln oder verschiedene Arten behandeln, oder wir behandeln ja nicht unsere, nicht Menschen, sondern andere Tierarten. Und darum ist es eh wichtig, dass man dann noch Fortbildungen macht in anderen Bereichen, oder wie Verhaltensbiologie zum Beispiel. Und das ist halt heute in der Ausbildung drin, und das ist dann dazu mal nicht drin gewesen. Klar.
Genau, das ist ja sehr aufgefallen, aber auch bei den neueren Ausbildungen, dass eigentlich alle Tierhomöopathie-Interviews, die ich geführt habe mit allen, auch wenn die jetzt die ganz frisch von den Schulen zum Teilweise sind, dass sie trotzdem noch Weiterbildung gemacht haben in Ernährung, in Verhaltensforschung oder sich auf bestimmte Tiere spezialisiert haben. Wie war das bei dir?
Ja, das denke ich auch wichtig. Also Weiterbildung ja eh. Genauso wie bei uns sind wir auch weiterbildungsverpflichtet. Also zumindest die eine Verbandsangehörigkeit haben. Oder die, natürlich einfach fundiert und professionell arbeiten wollen, machen Fortbildungen. Und es ist schon so, dass die meisten Leute spezialisieren sich schon auf ein Tier, weil es halt einfach sehr komplex ist, oder verschiedene Tierarten. Bei mir ist es so, dass es kleintierbezogen ist, Hund und Katz und noch Nager auch und Kühe. Also Nutztier, einfach nur Kühe, andere Nutztiere mache ich nicht, die schicke ich gerne an Kolleginnen weiter, ja.
Ja, super. Und dann hast du dich ja relativ breit aufgestellt. Wenn ich so in deinem Lebenslauf schaue, hast du ja dann nicht einfach nur Praxis gemacht, sondern du hast dir noch vieles weitere dazugeholt. Da kommen wir auch gleich dann noch zum BTS und so weiter. Aber am Anfang hast du ja dann noch auch bei der Phytomed gearbeitet und so weiter. Wie hast du das alles unter einen Hut gebracht, diese verschiedenen
Also
Sachen?
dort bin ich, der Weg ist eben so gegangen. Ich habe nach der Tierheilpraktiker-Ausbildung bin ich ein Jahr ins Deutsche rausgearbeitet, bei der einen Lehrerin dort, bei der Praxis. So kann ich nur das Praktikum wollen machen und bin dann einfach ein Jahr dort draussen geblieben und habe dort ein bisschen mitgearbeitet. Und dann habe ich aber wieder zurück in die Schweiz wollen und habe aber noch gar keine Homöopathie-Ausbildung gehabt dort. Also bin ich erst, Anführungs- und Schlusszeichen, Tierheilpraktikerin gewesen. In einem einfachen Ding halt schon nicht so, weil heute haben wir ja fundierte Tierheilpraktiker-Ausbildungen in der Schweiz, aber dazu mal hat es das ja noch nicht gegeben. Und darum habe ich gar noch nicht können praktizieren. Also ich hätte auch mit dem Wissen, was ich dort kann, nicht praktizieren können oder wollen. Und darum habe ich einen neuen Job gebraucht. Und dann habe ich das Inserat per Zufall, Schicksal gesehen und beworben und den Job bekommen und bin so im Aussendienst gelandet. Und das ist sicher auch, das ist eine sehr gute Frage, ein grosser Vorteil. Ich habe dort natürlich sehr vielseitig noch, also aus dem ganzen TEN-Bereich, traditionelle europäische Naturheilkunde, viel gelernt dann auch bei der Phytomed. Ich habe eine Ausbildung gemacht im Bereich Schüssler, Spagyrik, Chemo, Therapie, Phyto und so. Das ist sehr wertvoll gewesen. Auch und hinter die ganze Fassade zu sehen, dann halt auch, was Qualitätssicherung ist, was der Aufwand von einer Herstellung ist für ein homöopathisches Mittel im Vergleich zu dem, was kostet. Und so, genau, die Sachen, das ist so, ja.
Aber das ist ja sehr spannend, das habe ich mich schon oft gefragt, wie man überhaupt damit Geld verdient. Also ich verdiene ja kein Geld mit den Globuli, weil ich sie gar nicht verkaufen darf jetzt hier im Kanton Graubünden. Und da gebe ich sie ja nur ab. Aber ich frage mich oft, wie man damit Geld verdient. Das werfen uns ja die Kritiker oft vor, dass es das jetzt so horrende Preise wären.
Also meinst du jetzt
Aber
Firmen oder die
ja,
Therapeut selber oder die Firma?
also die Firma wie auch die Drogerien. Also es scheint mir ja von der Marge her sehr unattraktiv zu sein, oder schätze ich das als Laie falsch ein?
Ja, also ich glaube, es gibt auch, ich glaube, keine Firma, die nur homöopathische Mittel herstellt. Das ist nicht finanzierbar. Ja. Nur das. Also die haben immer noch andere Sachen gemacht. Ich kenne jetzt keine, die weiß nicht, also in der Schweiz so, wo nur homöopathische Mittel herstellt. Also es ist immer noch etwas anderes. Ich glaube auch, das ist von dem kann keine Firma. Ja. Vor allem, wenn man weiß, wie es auch vom Aufwand, was es braucht für die ganze Qualitätssicherung im Hintergrund, oder? Die Firmen sind genauso Swissmedic unterstellt wie eine Pharmafirma schon auch, oder? Ja.
Und was du sagst, finde ich auch sehr schön, das ist etwas, was ich jetzt, weil ich ja Homöopathie als Erstberuf habe und auch nie was anderes gemacht habe, nicht so habe in meinem Leben. Ich habe es das mehr, dass ich eigentlich von all meinen Lebensereignissen früher oder später profitiert habe. Mein Leben war jetzt recht wild in verschiedenen Bereichen, auch unfreiwillig meistens. Aber ich habe viel davon zum Beispiel jetzt einfach in Form von Empathie oder persönlichen Erlebnissen wirklich auch in die Praxis integrieren können. Aber was ich auch immer wieder höre, was du jetzt auch schön betonst, ist, dass wir halt nichts umsonst machen.
Ja.
Dass keine Beruf oder keine Erfahrung wir nachher in der homöopathischen Praxis oder im Berufsalltag irgendwie umsonst gemacht haben. Irgendwie kann man das immer mit einfließen lassen.
Das ist ja so. Das ist ja so. Wir sind ja kein Tag mehr eigentlich wie einem Tag vorher, oder? Bist jeden Tag, also vielleicht nicht alle Menschen, aber ich denke jetzt im Normalfall bist du am nächsten Tag ein bisschen gescheiter als am Tag vorher, oder?
Wäre wünschenswert, ja.
Ja. Genau.
Sehr gut. Wieso hat es dich Richtung Tiere geschlagen und nicht Richtung Menschen? Das finde ich auch immer interessant.
Ah, ich glaube, das hat schon mit meiner Grund. Also ich bin zwar nur mit der Katze aufgewachsen, aber ich habe mit 12 gewusst, dass ich tiermedizinische Praxisassistentin werden will. Ich habe gar nicht, ich bin nicht irgendwie verschieden geschnuppert oder auch andere Berufe. Ich habe mit 12 gewusst, das will ich und das bin ich geworden. Und es hat nie eine Alternative gegeben. Es ist für mich immer klar gewesen und ich möchte auch nicht duschen.
Ja. Gibt es denn da eine Geschichte mit Verbundenheit mit Tieren, warum das sich so früh gezeigt hat? Oder war das wie von innen her?
Das ist von innen her, das ist in die Wiege gelegt, irgendwie. Ja,
Schön.
ja, ja.
Sehr gut. Und gibt es da be besondere Fälle auch, die dich beeinflusst haben in der Anfangszeit, dass du auch sozusagen, ich finde es immer spannend, wir haben in der Homöopathie relativ wenige Leute, die wechseln. Es ist ganz selten, dass die Leute sagen, ich habe meine richtige Homöopathieausbildung gemacht und dann bin ich davon weggegangen. Das höre ich wirklich selten. Es gibt so Leute, die sich nicht mehr hauptsächlich machen, aber ich habe das Gefühl, wenn man mal so diese Begeisterung für die Homöopathie hat, das verlässt einen auch nicht mehr. Wie ist das bei dir gewesen? War das irgendwie eine innere Klarheit von dem Fall, von so Fällen her? Oder war das diese Tierverbundenheit? Oder was hat dich nachher bei der Homöopathie gehalten, dass du nicht weitergezogen bist?
Also jetzt weiß ich nicht genau, was du mit weitergezogen meinst und so. Ich habe nie 100% nur Homöopathie gemacht. Also ich habe immer auch einen Anteil, zum Beispiel Phytotherapie gemacht, so auch. Einfach auf der Organotropen-Seite, oder? Wo ja dann zentral ist, zum auch Tiefpotenzen oder wenn es giftig sind, Tiefpotenzen oder sonst, Phytotherapie zu machen. Ich weiß, ich bin jetzt ganzheitlich, ich mache mehr Sachen als früher, aber das Grundding und die Haupttherapie richtig ist Homöopathie und das wird sie immer bleiben. Aber es gibt natürlich Sachen, wo die Homöopathie selber meiner Überzeugung nach ja nicht kann oder nicht kann beeinflussen, eben wenn die Ernährung und Nahrungsmittel nicht stimmen, wenn so Heilungshindernisse hört man ja immer wieder viel oder wenn das alles nicht stimmt, dann können wir noch lange behandeln, egal welche Therapierichtung muss sich verändern. Dadurch bin ich heute sicher sehr viel ganzheitlicher unterwegs, oder? Oder auch Sachen, wo ich selber eben, ich bin ein Fan von Zusammenarbeit, von Interdisziplin, dass man miteinander schafft, weil jeder hat seine Fachgebiete, jeder hat sein Fachwissen und man kann nicht alles können. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und zum Beispiel jetzt gerade im Bereich Bewegungsapparat finde ich, das ist nicht das Fachgebiet von der Homöopathie, da kann sie auch vieles meiner Meinung nach nicht oder so, oder? Man kann nicht einen Zwerchfellhochstand homöopathisch beheben zum Beispiel, oder es ist irgendwie Verspannungen extrem. Und da habe ich einfach dann, anstatt selber eine Ausbildung zu machen, habe ich dort gerne mit Leuten zusammengeschafft, die das können. Und das mache ich je länger, desto mehr. Mittlerweile ist sogar in vielen Fällen eine Voraussetzung, um dass ich den Patienten überhaupt nehme.
Ja, das ist ja auch spannend, dass das den Weg in die Prüfung gefunden hat. Das habe ich wahrscheinlich schon ein paar Mal erwähnt, aber ich finde es super, dass das heute, also du wirst kein Naturheilpraktiker Homöopathie, ne, in der Schweiz, wenn du nicht interdisziplinär arbeitest.
Ja.
So,
Das
ja.
finde ich eben sehr wertvoll. Gerade
Ja,
heute
genau.
sowieso mit dem neuen wie sagt man, neuen Berufsbild oder
Richtig.
mit dem HFP, mit dem eidgenössischen Titel.
Das finde ich super. Wir haben gerade heute, also wir nehmen natürlich jetzt ja voll auf und strahlen es irgendwann aus, aber genau heute ist auch genau zu dem Thema ein Podcast nochmal erschienen, den Wert von Interdisziplinarität. Also wer da vielleicht noch nicht gehört hat, kann er mal reinhören. Die Rahel Kaiser in Zürich hat sich da stark mal mit dem Thema auseinandergesetzt und für uns das aufgearbeitet für den Podcast und hat das sehr interessant auch erzählt, wie sie da so ein bisschen auch reingerutscht ist. Das war eigentlich noch eine sehr gute Geschichte. Und wir haben es ja in der Praxis so gelöst, dass wir wirklich aktiv Netzwerktreffs machen, dass wir wirklich versuchen, auch die auch homöopathischen Kollegen, dass da diese Konkurrenz nur mal ein bisschen in den Hintergrund rückt und man wirklich mehr auch zusammenarbeitet, dass wir die proaktiv alle einladen. Und das klappt wirklich, also bei auch wirklich übergreifend ziemlich gut. Also wir sind sehr
Das denke
zufrieden
ich,
mit dem
es macht
Ergebnis.
ja, macht da richtig Sinn, weil meistens ist es so, dass es ungewollt eigentlich, du dich fast so ein bisschen auf gewisse Krankheitsbilder oder Fälle so ein bisschen spezialisierst, weil sich irgendwie das anfängt zu sammeln. Also ich sehe das nicht nur bei mir, sondern bei vielen von meinen Berufskolleginnen und Kollegen, dass es irgendwie das wir gibt. Und dann, ja, es ist auch mal noch spannend, wie sich dann, wie du einfach dann zu immer ein bisschen ähnlichen Fällen wiederkommst. Und das fängt sich dann auch ein bisschen an umsprechen. Und so spezialisierst dich teilweise fast auf gewisse Fachgebiete dann ein bisschen, oder? Und das lohnt sich auch so, wenn man so weiß, wenn jemand auf einem anderen sehr erfahren ist, dass man es dann sagt, dann gehst du vielleicht lieber dort hin, oder? Ja.
Ja. Und die kommen auch dann wieder zurück, ne? Also
Ja.
ich habe es jetzt, also es ist ein bisschen verzögert, man darf da nicht Stress mit haben. Ich hatte so nach den ersten zwei Netzwerktreffern, ich will, das bringt ja gar nichts. Also die schicken mir gar keine Patienten und so. Und das hat sich aber so schnell auch aufgelöst, das Thema, dass ich dann schon wieder Patientenstopp hatte. Also das nimmt auch so eine ganz langsame Fahrt auf, wo man wirklich reinwächst in das. Und sozusagen auch die Kollegen, die man ja sozusagen da ins Netzwerktreff einlädt, die dann ja auch erst Vertrauen finden müssen in das. Und jetzt merken wir nach den 2,5 Jahren, wo es jetzt schon läuft, dass das wirklich auch floriert.
Ja.
Und alle merken, dass sie davon profitieren und dann ist das so ein Selbstläufer. Also es ist wirklich schön. Jetzt nicht mit allen, dass es so super geklappt hätte, aber das spielt auch gar keine Rolle. Es reichen dann genau die, die kommen. Ne?
Was dann passt, genau.
Ja. Da hat man richtig, und die Patienten lieben es. Ne?
Ja.
Wie ist es
Ich
bei den
hätte.
Tieren, wenn die jetzt so von so vielen Leuten betreut werden? Die sind da wahrscheinlich ein bisschen.
Also so viel, also ja, so viel ist es nicht. Ich kann jetzt, nicht, dass ich vorziehe, dann, aber ich habe leider ein bisschen zu spät, habe ich noch eine Ernährungsausbildung gemacht für bedarfsgerechte Ernährung, vor 4 Jahren. Und durch das kann ich das jetzt Gott sei Dank selber abdecken. Das heißt, ich kann sie dann dort das auch machen, wenn es muss sein oder wenn sie das wollen. Und die Homöopathie für manuelle Therapie oder eben brauche ich jemanden und für chinesische Medizin, also Akupunktur. Das ist gerade die gleiche Person jetzt bei mir, das ist noch praktisch. Wo beides kann, aber sonst auch noch Kollegen, die anders manuell arbeiten. Und dann sind es zwei Personen dort, wo das braucht. Und je nachdem ist es dann halt einfach noch, kommt ein bisschen aufs Tier drauf, jetzt beim Hund, ist es sehr oft noch im Bereich Training etwas, was man macht. Und dort bin ich extrem streng, ja. Dort empfehle ich dann jemanden. Und viele Leute wechseln dann auch aufgrund von meinen Empfehlungen. Oder teilweise einfach schon ein bisschen gezwungenermassen müssen und so, weil es mir wirklich wichtig ist, dass sie dort auf dem neuesten Stand wissenschaftlicher Stand von der Verhaltensbiologie schaffen, wo bedürfnisorientiert ist und über positive Verstärkung läuft, oder ja, ausschließlich. Ja.
Ich habe eine Frage, die mir gerade kommt. Das ist auch kein Problem, wenn du die nicht beantworten kannst. Aber in letzter Zeit ist das Thema Tier in meiner Praxis, also nicht jetzt das Tier selber, mache ich ja gar nicht, biete ich auch nie an, schicke ich alle weiter. Ich habe jemanden, der es macht. Aber das Thema Tier hat an Brisanz gewonnen, weil es aus meiner Sicht immer mehr eine zentrale Rolle im Gesundheitsgeschehen von den Patienten spielt. Also ich habe sehr viele Patienten, die neu kommen mit, ja, seit ich den Hund habe oder ich wollte immer einen Hund haben und jetzt so oder mit den Katzen oder dann erzählen mir die Patienten, denn von den Krankheiten von den Tieren. Also meine offene Frage würde ich ja gerne zuerst stellen, dann komme ich vielleicht nochmal auf das, was mir aufgefallen ist. Aber was findest du, spielen Tiere, speziell Haustiere, für eine Rolle heutzutage in unseren Beziehungen, Familien? Ist dir da auch vielleicht was aufgefallen? Hat sich das verändert über die Jahre? So, in die Richtung zielt ein bisschen meine Frage.
Eher zum Negativen fürs Tier.
Ja.
Vielleicht zum Positiven für den Mensch. Und manchmal, ja, ehrlich gesagt, regt es mich teilweise ein bisschen auf, auch wenn man so ein bisschen sieht, in gewissen Zeitschriften und so wird dann empfohlen, oder, dass die einen Hund haben und jeden Tag gehen laufen und so, die sind dann gesünder, oder? Und das ist kein Grund, um einen Hund zu haben. Ich kann auch allein laufen. Nur zum, dass man vorausgeht, laufen, sollte man nicht einen Hund haben, weil der Hund hat Bedürfnis. Jedes Tier hat eigene Bedürfnis. Und wenn man sich ein Tier zutut, steht Bedürfnis vom Tier im Vordergrund und nicht Bedürfnis vom Mensch. Und das hat sich sicher verändert, dass der Mensch, gerade auch noch in der Corona-Zeit, ist es ja massiv gewesen, oder was auch Tiere importiert worden sind. Und jetzt haben wir im Kopf vom Kragen geredet. Das passiert mir nicht bei dir. Nein, das Problem ist, dass Menschen einfach mehr dann aus ihrer Bedürfnisbefriedigung eigentlich sich ein Tier zutun. Und dann habe ich, das ist eins von der grossen Problemen, das sehe ich sehr oft, dass es in ein Ding hineinläuft, dass dann das Tier eben krank wird, zum Beispiel aus Gründen, dass sie überhaupt nicht ihre Bedürfnisse können ausleben, sonst wäre das Problem nicht. Und zum anderen hat es so eine extreme Überbehütung gegeben. Ich habe zu dem einen Unterricht mal gemacht, ein Seminar speziell für das, wo also ganz viele Tiere leiden auch unter Überbehütung fast, oder? Überbehütung, Bevormundung, extrem viel, so richtige Staphylococcus-Aureus-Symptomatik haben wir teilweise extrem, weil viele Menschen, ich weiß nicht, das wäre jetzt spannende Frage an dich, wo du denkst, wieso das Menschen so geworden sind. Wie das nicht mehr aushalten können. Also sie können teilweise vieles, also nur ein bisschen krank vom Tier nicht mehr aushalten, oder? Also sie niest dreimal und man geht zum Tierarzt zum Beispiel oder so. Also weißt, also wirklich übertrieben mäßig. Also vielleicht wahrscheinlich ist es bei Kindern auch so, wäre jetzt meine Rückfrage und so. Siehst du die Tendenz bei Kindern zum Beispiel? Ja.
Also die haben 38,2 Fieber und kriegen IgE vor.
Ja, eben. Genau, so. Das
Weil
so
auch
in die
dann das
Richtung.
Gefühl aufkommt, das Kind leiden zu lassen, unnötig, ne? Und das
Ja,
geht natürlich,
wahrscheinlich ist es
wenn
das.
ich nicht weiß von Unterdrückungen oder keinen Bezug mehr habe, was überhaupt ein natürlicher Körper, dass der natürlicherweise diese Krankheit macht, dass das ein gesunder Prozess ist. Wenn das verloren geht, dann habe ich das Gefühl, ich muss auch jedes Mal eingreifen.
Ja.
Also das hat massiv zugenommen.
Und das ist noch, genau, also das ist meine Erfahrung, das nicht, aber auch nicht aushalten oder auch so wie so eine Art ein bisschen Beschäftigungstherapie ist, oder? Um das ewig behüten und schauen und so müssen sie sich nicht mit sich selber beschäftigen, sondern können sich mit dem Tier oder vielleicht mit dem Kind beschäftigen, ist das eine. Und das andere ist noch spannend, was mir Leute teilweise sagen dann, und auch offen, also ich kann dann meistens sehr offen dann darüber reden, aber was die einen Leute haben beim Kind, weniger das Problem, weil das Kind dann ab einem gewissen Alter, es ist ganz ein kleines Kind, oder? Klar, aber wenn es ein gewisses Alter hat, wo es reden kann und kann sagen, wie weh das tut oder nicht so weh und so, ist es für sie teilweise einfacher, etwas auszuhalten, die einen dann, als noch beim Tier, wo eben gar nicht kann reden, wo sie nicht verstehen und eben auch von der Körpersprache oft halt zu wenig können wie beurteilen. Und da gibt es also gerade jetzt den ganzen Bereich Magen-Darm, Bauchspeicheldrüse, haben wir eine riesen Problematik bei Katz und Hund. Bei Hund ist es ganz extrem. Vor allem mit Sodbrenngeschichten, so Gastritis-Geschichten. Und hat teilweise auch mit Ernährungsbestandteilen oder Futterzusammensetzung einen Grossteil hat zu tun, aber sehr oft eben auch so Stress und Veränderungen von der Darmgesundheit, oder Mikrobiom, Darmschleimhaut, durch wirklich Unmengen an pharmazeutischen Produkten. Vor allem die Sachen, eben, wo man weiss, wie auch ein Algivor vergleichbar wie mit einem Algivor, wo einfach wirklich Darm- und Magenschleimhaut wirklich sehr negativ beeinflusst. Oder, und teilweise ist also vor allem dort sogenannter Hund begraben. Oder? Und wenn das ist wirklich noch krass teilweise. Oder, ja.
Ja, ist mir aufgefallen, dass ich das Gefühl habe, in Covid war es ja auch noch relativ offensichtlich, ne, dass das wirklich eine Ersatzbefriedigung war plötzlich. dass da Tiere eigentlich benutzt worden sind, zum Rausgehen können und so weiter. Da fand ich noch. Mir ist es aber tatsächlich an einem anderen Punkt aufgefallen, und zwar, wenn Beziehungen nicht gut laufen. Also Partnerschaftsthemen, die überdeckt werden durch diese Anschaffung von einem Tier, ne, wo man eigentlich von außen das Gefühl hat, okay, die Frau hat jetzt nach einigermaßen Ruhe, ne, sie hat jetzt Ruhe. Von Kinder sind einigermaßen versorgt, so, ne? Man könnte jetzt entspannen. Und es ist ganz oft, dass ich mich dann von außen frage, ich bin jetzt aber auch nicht so ein Megatierfan, so vielleicht fällt mir die Frage auch dann mal schneller auf. Ich denke, jetzt könnte sie endlich ihre Ruhe haben und sich zum Teil auch gerne, ne, sie endlich mal wieder mit dem Mann oder so beschäftigen oder ich weiß nicht was oder von mir aus noch eine Weiterbildung machen oder so. Na, holt die sich dann einen Hund, was aus meiner Sicht als nicht so mega Tierfreund ja eine Riesenverpflichtung ist
Ist es? Es ist fast
für
nochmal wieder. Nicht, es ist wie ein Kind, also vom Aufwand her und vor allem
ja,
ist es eben
genau.
ähnlich, auch wenn es ganz andere Bedürfnisse hat als Kind, oder? Das wird dann teilweise auch verwechselt.
Genau, und
Ja.
das mir oft nicht klar. Und im Laufe der Zeit belastet es denn die Beziehung, sodass ich oft das Gefühl habe, dass das irgendwie so ein Puffer auch manchmal ist, um sich nicht, ist jetzt vielleicht sehr spekulativ, aber um sich nicht mit den Beziehungsproblemen auseinandersetzen zu müssen. Weil oft ist es so, also deshalb ist mir das überhaupt aufgefallen, weil ich dachte, okay, schon damals habe ich diese Hundnummer komisch gefunden und jetzt musste plötzlich der Mann gehen, ob das irgendwie zusammenhängt.
Also ich denke, deine Überlegungen kann ich voll nachvollziehen. Ich denke, es geht irgendwie in die Richtung, oder? Sei es eben Beziehung, sei es sonst Problem, familiär vielleicht auch, weißt du, weiter aus als Beziehung, Eltern, sonst Geschwister, die wie auch immer, beruflich, oder ich kann es nicht sagen. Es ist halt, ich weiß es nicht. Es ist halt dann wie so einfach auch eine Liebe überzukommen von einem Tier, oder? Und so. Und da, auch traurigerweise, auch wenn du nicht einmal seine Bedürfnisse befriedigst oder nicht das ihm gibst, was es bräuchte. Aber auch dann kommst du die Liebe zurück über, oder so. Vielleicht hat es auch, vielleicht noch mit noch mehr, weil wir uns auch digital oder so weit von diesen zwischenmenschlichen Sachen, dass dir dort wie eine Alternative noch ein bisschen gibt. Ich weiß es nicht. Ja.
Also ich finde es auch sehr spannend. Und habe gedacht, heute fällt mir das gerade ein, das frage ich dich. Super, hast dich darauf eingelassen. Wir haben jetzt wahrscheinlich so ein bisschen rumgeschwurbelt, das macht auch nichts. Ihr dürft ja in den Kommentaren gern mitreden. Oder wo ich ja immer alle Leute zu einlade. Und wenn ihr es besser wisst oder eine gute Ahnung habt, kommt doch in den Podcast und erleuchtet uns alle. Habe ich sehr gern. So, wer da eine gute andere Theorie hat oder wirklich was weiß, im Gegensatz zu unseren beiden, weil bei mir sind es ja wirklich nur Beobachtungen. Kannst ja gerne auch dazu noch melden, da freue ich mich sehr. Sehr gut. Du hast dich ja wirklich auch für die Tiere stark gemacht. Da will ich jetzt in die Richtung mal gehen. Wir haben letztes Mal von Dönis schon so ein bisschen zum BTS gehört. Aber ich denke, du warst ja bis vor ganz kurzem noch Präsidentin. Da kannst du uns einiges zu sagen. Gerade für mich, der gar keine Ahnung hat von Tieren und so, hol uns doch gerne mal rein in das, was das ist.
Ah, das ist der Berufsverband, ist das, oder ist es immer noch, der Berufsverband der Tierheilpraktiker in der Schweiz, heißt der, BTS abkürzt. Das ist der Berufsverband, wo verschiedene Therapierichtungen unter vereint. Also er ist jetzt nicht, er ist für Tiertherapeuten gemacht, so. Also für Tierheilpraktiker TEN, traditionelle europäische Naturheilkunde, Tierheilpraktiker TCM, traditionelle chinesische Medizin, und für Tierhomöopathen. Und auch für Leute mit gewissen manuellen Ausbildungen, aber da ist es eher so ein bisschen ergänzend. Genau.
Und aus Deutschland kennt man das, glaube ich, nicht so stark. Also ich kannte das überhaupt nicht, bis ich in die Schweiz gekommen bin. Was macht so ein Verband für Tier, Heilpraktiker? Was ist da die
Das Gleiche wie
Hauptaufgabe?
Humanverband.
Genau, aber
Also
kannst du das ein bisschen ausführen? Weil ich habe immer wieder Rückmeldungen bekommen, dass die Leute nicht wissen, was das ist.
schon,
Ja.
genau. Also eben bei uns ist es halt so, wie die Schweiz so klein ist und wir auch relativ eine übersichtliche, wie sagt man, Anzahl von Tierheilpraktikerinnen und Tierhomöopathen sind. Haben wir wie so ein Dachverband eigentlich gegründet, und die verschiedenen Therapierichtungen im Humanen kennt man es eher getrennt, oder? Da gibt es den Homöopathieverband Schweiz für die Homöopathen. Da gibt es auch eine Tiergruppe darunter übrigens für Tierhomöopathen, wo man darunter hat. Dann gibt es eher den HVS, also hat es früher gegeben, oder gibt es immer noch. für Teilpraktiker-TEN, oder? Und dann hat man den TCM-Fachverband für TCM. Und bei uns ist es einfach ein einzelner Berufsverband, und der Berufsverband ist dazu da. Es geht vor allem um Qualitätssicherung, weil die Namen bei uns, wir haben noch keine eidgenössische Prüfung oder auch keine kantonale Bewilligung. Also es gibt gewisse Kantone, die eine Bewilligung aussprechen, aber es sind die wenigsten. Also es ist wie nicht geschützt. Also im Prinzip kann in den meisten Kantonen kannst du eine Praxis aufmachen und sagen, sechs Tiere rumgebaut. So. Und um das ist es eigentlich gegangen, dass man fundierte Ausbildung hat, dass wir auch dass wir auch die Richtlinien vorgeben, wie so eine Ausbildung jemand muss umfassen, wie viele Stunden, wie umfassend das sie muss sein, und dass man eine Qualitätssicherung hat, gut ausgebildete, fundierte Therapeuten sind, die auch jährlich Fortbildung machen. Ja.
Kannst du was dazu sagen, warum das nicht staatlich organisiert ist, sondern dann im Prinzip so, sag ich mal, fast privat eigentlich organisiert worden ist? Gibt es da einen Grund in der Schweiz, warum sozusagen Verband braucht und keine kantonalen Richtlinien?
Ja, das ist, da fragst du mich jetzt fast ein
Ja,
bisschen.
ist gut, kein Problem, musst auch nicht alles wissen.
Nein, das kann ich wie nicht sagen. Ich war bei den Humanen früher auch so gewesen, oder? Bis es so weit gegangen ist, wir sind schon lange dran und würden gern, aber es ist eben nicht so einfach, weil es eben nichts Eidgenössisches gibt. Darum haben wir jetzt eben die ODA ja gegründet, für das Branchenzertifikat dann zu machen. Kommst du vielleicht dann auch drauf mit einer Frage.
Genau.
Aber, das ist, wieso, dass es das nicht gibt, ist wie schwierig, oder? Das ist, wenn du eben sehr, früher hat es ja gar keine Ausbildung gegeben, und dann ist wirklich kein Bedarf da gewesen, und der Aufwand für die Behörden oder für den Kanton, so etwas regeln, ist mit sehr viel Arbeit auch verbunden, sehr viel auch Kosten wieder verbunden, und dann hat es etwas auch eine Priorität, oder? Weil wir sind relativ eben sehr eine überschaubare Gruppe, und darum macht das, in der Regel organisiert sich die Branche selber, oder? Das ist auch bei anderen so, und das kommt nicht vom Staat, sondern das kommt in der Regel von der Branche aus,
Ja,
oder?
sehr
Darum
gut.
sind wir schon lange auf dem Weg, und wenn der kleinen Umweg gemacht, jetzt geht es geradeaus wieder.
Ich fand das auch immer schön. Also Schweiz, ich war ja damals 19, als ich in die Schweiz gekommen bin, habe ich ja wirklich wenig bis nichts gewusst. Ich wollte einfach nur Homöopathie machen, habe keine Ahnung gehabt, wie wir vielleicht auch noch nachher kurz besprechen, dass man halt auch nicht einfach nur Homöopathie machen kann, sondern dass man muss noch Unternehmer sein und Geschäftsführer und
Ja.
man muss sich
Das
mit
große
Steuern
Problem.
auseinandersetzen und so weiter. Das war ja alles für mich ja, unklar. Aber ich fand es noch sehr beeindruckend in der Schweiz, dass es eben da schon, deshalb bin ich an die SRI gegangen war, zumindest einen kantonal geschützten Titel gab, der anerkannt war vom Kanton Zug. Und das hat mich sehr gereizt, weil in Deutschland ist es ja immer noch so, dass das in diesem Begriff des Heilpraktikers wie untergeht und keine separate Bezeichnung gibt. Und das fand ich immer unattraktiv, so in einen Topf geworfen zu werden mit Sachen, die ich gar nicht mache. Und das höre ich auch von Kollegen aus Deutschland, wo dann oft Patienten dann verwirrt sind, wenn sie nur Homöopathie kriegen und nicht noch TEN und Ayurveda und so, weil sie das bei dem anderen Naturheilpraktiker dann gewöhnt sind. Fand das sehr gut. Und finde es auch super, weil du es gerade angesprochen hast, nehme es gerade auf, dass da auch auf der Tierhomöopathie-Seite jetzt dafür für Richtung Anerkennung auch gearbeitet wird. Da habt ihr auch was gegründet, wie.
Ja, also am Schaffen sind wir schon lange, aber es ist nicht nur für die Homöopathie, aber das ist jetzt uns eben wichtig, dass wir es für alle haben, oder? Wir sehen auch, und darum haben wir den Verband dazu, das ist übrigens 25 Jahre, also 26 Jahre gibt es jetzt den Berufsverband, den haben wir im 98 gegründet. Dennis vom letzten Mal ist eben dort auch dabei gewesen, Gründungsmitglied, und sie ist ja Präsidentin vorher gewesen. Und das ist uns eben ganz wichtig, oder? Weil ja eben, wie gesagt, jede Therapieart ihre Stärken und ihre Schwächen hat, dass das alles immer gleichwertig ist. Und darum haben wir das miteinander so gegründet. Und auch der Überbegriff bei uns, jetzt Tierheilpraktiker, in der Schweiz ist es immer so gewesen, dass es eigentlich so ein bisschen Trend ist, oder? Dass es eben nicht einer macht ein bisschen alles, sondern TEN oder TCM oder
Richtig,
Homöopathie oder
ja.
manchmal so. Und jetzt haben wir für zum Branchen organisieren, die gesamte Branche, also nicht nur in dem Bereich, auch im Komplementärtherapiebereich, ist der Auftrag jetzt vom Bund her eigentlich, dass man sie insgesamt, wenn man etwas will, mache in die Richtung, dass man sie Gesamtbranche organisieren. Und darum haben wir jetzt eine ODA gegründet, um ein Branchenzertifikat zu erarbeiten. Und die ODA heisst AMKTT, also Alternativmedizin Komplementärtherapie Tiere.
Mhm.
Angelehnt an das, wie es beim Mensch ist, wie das für die Leute jetzt schon ein Begriff ist, oder?
Ja, super. Das fand ich natürlich auch großartig, als das in 2020 jetzt gekommen ist. Für mich, weißt du, schon länger, ne? Dass dann auch möglich war, wirklich einen eidgenössischen Abschluss zu machen. Das wäre auch großartig.
Genau,
Dass
das
da
Problem
die.
ist dort mehr, dass wir halt einfach wirklich sehr, sehr wenig sind, oder? Und
Ja.
wenn es jetzt, wir sehen, ob es dann so weit führt oder ob es über das Branchenzertifikat dann auch langt mit den und Kantonen sagen, es gibt ja Kantone, die jetzt schon eine Bewilligung aussprechen, oder? Wenn jemand Verbandsangehörigkeit hat oder eine bestimmte Ausbildung oder so.
Ja.
Genau. Wir werden es sehen, wo es hinführt.
Ja. Aber trotzdem, also ich finde, da ist die Schweiz in vielerlei Hinsicht trotzdem ein Vorreiter, also europaweit.
Ja, auf
Und
jeden
das finde ich
Fall.
schon bemerkenswert und natürlich für mich eine glückliche Fügung. Also.
Ja, genau. Also ich meine, ich wüsste, also gerade aus dem Nachbarland ist es verboten, oder?
Ja, genau.
Für uns die Homöopathie. Also ich weiß, ja, mal auch für Human, oder? Auch für uns
Richtig.
Tiere, oder? Als Nichtärzte, oder zum Beispiel Homöopathie machen, oder? Ja. Genau.
Sehr gut, super. Aber haben wir ja schon viel besprochen. Ich würde gerne einen kleinen Switch machen und dass wir jetzt kurz reden über das, was so ein bisschen neu ist im Podcast dieses Jahr. Das habe ich mir so überraschend als Thema noch dazu genommen. Und zwar das Thema, was würde ich nochmal anders machen, wenn ich nochmal neu anfangen könnte? Haben wir im Vorgespräch, dass ich dich nicht so überfalle, noch vorgesprochen, ne? Weil
Nein.
Deni ist halt recht überfallen plötzlich damit. Ich
Ui.
dachte, es wäre noch fair, wenn ich vorher was sagen würde. So, und das ist, ich nehme das nochmal vorweg, es meint natürlich nicht, dass wir unsere Erfahrungen, die machen uns ja auch aus, das meine ich wirklich nicht, sondern wo man vielleicht merkt, ja, da habe ich so eine Ehrenrunde gemacht, da kann ich den Anfängern wirklich was mitgeben, macht das nicht, ne? Macht gerne eure eigenen Erfahrungen im anderen Bereich, auch nicht dort. So. Ist da was, was dir eingefallen ist oder was du gerne mitgeben würdest?
Also für mich jetzt persönlich ist es vor allem, dass ich früher hätte sollen wirklich ganzheitlich schaffen. Also ich bereue es, dass ich nicht früher schon eine fundierte Ernährungsausbildung gemacht habe, wo es um bedarfsgerechte Ernährung geht, dass man das auch gezielt kann berechnen und alles. Das hätte ich jetzt früher gemacht. Ich wäre früher gern ganzheitlicher unterwegs gewesen. Also vor allem bei den Patienten, die ich heute hauptsächlich habe, hat's viel gebracht. Also jetzt rein, ja, ich denke das, wirklich ganzheitlicher unterwegs zu sein. Was natürlich aber auch klar ist, dass man das wahrscheinlich am Anfang auch nicht ganz so kann verlangen, auch, weil gerade am Anfang hast du ja auch von den Patienten her, fährst ja erst an und bist froh, wie der Patient, der kommt, oder? Ist klar. Und wenn du dann dort schon mit Anforderungen kommst, das kannst du ja vielleicht nicht so gut machen. Und das kannst du mit gewissen Erfahrungen, merkst du dann eben auch, ja, eben, durch die Erfahrung habe ich auch gemerkt, wieso, dass es bei diesen Patienten auch nicht so läuft, wie ich das würde erwarten. Und immer wieder Rückfall gibt, eben, wie so ein Heilungshindernis dahinter steckt, wo man halt bei Tieren, das Tier kann das nicht selber, oder beim Mensch ist oft der eigene Schweinehund in dem Sinn, wie man so schön sagt, wo könnte man ein Heilungshindernis schaffen, verändern. Das Tier kann das selber nicht verändern. Es ist einfach zwangsläufig dem ausgesetzt, wenn die Besitzerinnen und Besitzer das nicht möchten ändern, zum Beispiel. Oder gar nicht wissen, dass etwas falsch läuft. Das ist nicht alles
Richtig,
mit Absicht, oder?
ja. Ja, das haben wir vorher beim IGV auch schon besprochen, ne?
Ja,
Dass
ganz
die
genau, mit
Eltern
der
ja wirklich
Familie,
das
ja.
Beste für ihr Kind wollen
Ja.
und nicht wissen, ne? Hast du Gefühl, dass diese Verzögerung auch dadurch kommt? Ich höre das ja oft, Homöopathie ist ganzheitlich, da braucht es nichts anderes dazu, ne? Also, ich will jetzt ja keine Namen nennen, so, aber mir ist das auch immer wieder persönlich nahegelegt worden, ne, dass ich da nicht das durcheinander bringe und mixe mit der Homöopathie, das reicht völlig. Hast du so auch die Erfahrung gemacht, dass du geführt hast, ja, das ist halt so unterrichtet worden, dass ich gar nichts anderes
Ja,
brauche?
genau.
Oder wie bist du sozusagen auf diese Sache aufmerksam geworden, dass da vielleicht doch
Ja,
noch eine andere Wahl
es
ist?
ist, am Anfang hat man schon so ein bisschen, soll ich das jetzt diplomatisch ausdrücken? Man hat am Anfang schon ein bisschen das Gefühl, man kann die Welt bewegen. So, also so bin ich, habe ich gestartet, so ein bisschen nach dem Motto, ich kann, glaube ich, ein bisschen die Welt bewegen. Und dann merkt man eben mit der Zeit, dass man das doch nicht kann. Nicht einfach so in kleine Welten teilweise, verändert sich natürlich schon so fest, aber ja, und dann zahlt man eben das Lehrgeld und merkt einfach, dass es dort nicht weitergeht. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel nehme, jetzt gerade schwere Magengeschichte oder Bauchspeicheldrüsenentzündungen und so, die haben so, also so Bauchweh, so Schmerz im Abdomen, dass die nicht mehr richtig tief schnaufen und durch das kann es ein Zwerchfellhochstand gehen. Das kennt man genauso beim Mensch. Und so ein Zwerchfellhochstand zum Beispiel, solange das der dort oben ist und das verklebt und verhärtet, ich bin da nicht der Profi im Kranio, Faszial und das alles, dann, und auch die Zusammenhänge, Faszial zum Beispiel, habe ich nicht gewusst, oder? Das ist, finde ich, das müssen wir viel mehr noch lernen in den Ausbildungen. Oft. Dann könnte ich gar nie mehr richtig in die Tiefe schnaufen. Wie soll ich da, also, und das kann ich ja nicht beheben, oder? Und nur schon das nicht können, schön tief schnaufen, ich meine, das ist etwas, was sehr ungesund ist. Das wissen wir von uns, oder? Und wenn ich das nicht kann verändern, dann kann ich die beste Homöopathin sein und mit den besten Mitteln arbeiten. Aber es bringt etwas, aber es bringt nie das, was es könnte bringen, wenn ich endlich jemanden habe, der mir das, die Sachen löst. Und dann macht es schwupp und dann hoppla. Und dann merkst du, wie sich die Welt verändert. Und dann verändert sich die Welt, vor allem für das Tier. Ja.
Ja,
Das ist
sehr
wichtig.
richtig. Ich denke auch, dass man schnell das Gefühl hat, mit Homöopathie, es wäre ganzheitlich. Und das ist es sicherlich auf eine gewisse Art auch, weil es ja wirklich den ganzen Menschen auch betrifft. Aber während halt diese Grenze beim Mechanischen, wo es wirklich eine externe Manipulation benötigt von gewissen Themen, wie du jetzt schön erklärt hast. Und dort ist es eben in Anführungsstrichen nicht ganzheitlich. Also,
Ja,
weil
genau.
es eben diese mechanische Ebene nicht betrifft, ne, so wie ein Ernährungsfehler oder ein Verhaltensfehler oder ein Wohnortfehler, dann bei der Homöopathie eigentlich ein Palliativfall ist. Aber wenn ich das Problem ursächlich löse, plötzlich ist es dann ganzheitlich.
Ganz genau.
Ja.
Ganz genau. Aber dann haben wir die Heilungshindernisse, wie man sie ja bei der Homöopathie immer gehört. Und eines von der grossen Arbeiten ist von den Homöopathen, auch die versuchen zu lösen, oder? Oder die
Genau.
Besitzenden oder die Patienten dazu zu bewegen, dass sie es lösen. Ja. Genau.
Sehr gut. Also ich finde, da haben wir viel besprochen heute. Ich würde gerne am Schluss noch darauf eingehen. Ich bin ja auch immer mehr große Freude, der jemand, der sich da die ganzen Fachzeitschriften durchliest und damit in Kontakt kommt. Ich würde da gerne noch mit dir drüber sprechen, weil da bist du auch engagiert in einer
Jawohl.
Fachzeitschrift. Kannst du darüber ein bisschen erzählen? Die kannte ich nämlich tatsächlich bis heute zum Vorgespräch auch noch nicht.
Ja, das ist halt eine Tierzeitschrift für Tier, schlussendlich Tiermedizin und Komplementärmedizin. Und darum hast du es wahrscheinlich nicht so kennt. Man hat ja auch nicht Zeit, um alles zu lesen. Wir haben vom Berufsverband aus, vom BTS, haben wir eine interdisziplinäre Fachzeitschrift ins Leben gerufen. Das war 2018 gewesen. Und dort ist es immer zu einem Hauptthema. Haben wir verschiedene Beiträge. Also ist zum Beispiel Tiermedizin, schreibt einen Artikel, dann schreibt die Ernährung, bedarfsgerechte Ernährung schreibt einen Fachartikel, dann Verhaltensbiologie. Dann kommen die vier Bereiche aus der, oder jetzt mal größere Bereich so komplett von der Komplementärmedizin. Also dann ist ein Artikel ist für die Homöopathie, Tierhomöopathie, ein Artikel ist chinesische Medizin, ein Artikel ist aus der TEN. Ist oft Phytotherapie, manchmal ist es aber auch Mykotherapie, also Pilz oder Spagyrik so. Und es hat auch Bereiche für Forschungssachen, mal über Mikrobiomforschung gestanden und so, wo etwas reinkommt zum Beispiel. Oder irgendeine spannende Studie, die erörtert wird. Und dann auch der manuelle Bereich, wo unterschiedliche Sachen, das kann mal Kraniosakraltherapie sein, Osteopathie, es kann um Massagetechniken, um NSD, neurostrukturelle Integrationstechnik, so verschiedene Bereiche, wo dann eben genau das beschreiben, wo sagen, was sie machen. Und mit dem Ziel eigentlich, dass man über den eigenen Tellerrand rausschaut, dass man eben vernetzt wird, dass man zusammenschafft und mal einen anderen Artikel liest, auch wenn man ihn nicht ganz versteht. Oder? Ich selber mache keine chinesische Medizin, ich verstehe den TCM nicht immer oder nur einen Teil, aber dann sehe ich vielleicht auf einmal, aha, sie sehen das so, dort könnte das Problem liegen. Vielleicht, wenn ich bei dem Patienten nicht weiterkomme, könnte man vielleicht auch mal überlegen, man dort mal wird nachfragen oder so.
Genau, oder dahin zu schicken. Ja, perfekt.
Genau, ganz genau. Es geht wirklich um Und den Blickwinkel zu ändern, um ihn zu öffnen, vor allem, um interdisziplinär zu arbeiten.
Und die
Und sie ist für Tiere
Fachzeitschrift
gemacht. Und sie ist
heißt
ein
Usus, ne?
Usus heisst es,
Ja,
ja.
genau.
Und sie ist eine Fachzeitschrift. Also es ist für alle, die aus dem Medizin, Tier, auch im humantherapeutischen, medizinischen Bereich, ist es sicher kein Problem. Wir haben auch Leute aus der Physio, wir haben Leute aus dem Trainerbereich, was lesen, aber wir haben auch interessierte Laien in dem Sinn, Tierbesitzer, die es lesen. Auch wenn man vielleicht nicht immer gerade alles versteht, aber kann man dann auch mal jemanden nachfragen.
Ja.
Möchtest du schicken, gerne ein paar zum
Ja,
Anschauen, zum
gerne.
Kennenlernen.
Wir haben noch nicht so viel Tier, weil ich die auch alle abwimmle, aber werden natürlich viel Tierbesitzer.
Ja, genau, das danke.
Wobei ich erstaunt bin, manchmal ist es so, ne, ich habe keinen Tierpraktiker, kannst du nicht mal gucken? Und dann sage ich meist nein. Und irgendwann haben sie mich dann weichgeklopft. Und es ist immer wieder schön zu sehen, dass wenn ich sozusagen so denke, als hätte ich ein Kind vor mir, dass das erfolgreich funktioniert, zumindest mal für die akute Situation.
Ja,
Viel
ich
weiter
denke
dann auch nicht, ne?
auch.
Dann versuche ich sie
Akut
dann
schon.
danach weiterzubringen, aber für das Akute stelle ich mir vor, okay, wie würde sich ein Kind verhalten mit den und den Beschwerden? Dann sind es ja oft auch bewährte Indikationen,
Genau.
sodass ich doch beim Akuten auch immer schon helfen konnte. Also keine Empfehlung, lieber sucht euch einen Tierpartner, ehrlich gesagt.
Es
Also
ist noch
ja.
oft, dass das dann Humane machen. Und manchmal müssen wir dann ein bisschen schmunzeln. Vor allem, wenn es dann eben weitergeht oder im Verhaltensbereich, dann ist dann manchmal ein bisschen, dann merkt man dann eben gerade, dass dort
Richtig.
eben dann das Fachwissen fehlt und dann sehr spannende Rubriken einmal genommen werden oder Sachen interpretiert werden. Ja.
Wobei das vielleicht auch natürlich durch die vielen Tierhomöopathie-Interviews habe ich mir das angewöhnt zu fragen, was denn für den Hund grundsätzlich ein typisches Verhalten ist. Im Akuten geht es natürlich noch leichter, wenn man sagen kann, was ist denn jetzt anders als sonst?
Ja.
Und ich frage aber auch immer nach, ne, wenn die Tierbesitzer sagen, ja, der ist so und so, sage ich, ist denn das normal für die Tierrasse? Sonst
Das
bitte
wüsste ich sicher, ob
recherchieren.
da nicht.
Genau, aber sonst recherchieren. Und es ist relativ spannend, wie oft auf mich zukommt, dass es vielleicht dem Podcast auch geschuldet sind, Tierheilpraktiker, die sich dann meist sehr gut damit an und dann so gemeinsam mit zwei Leuten, ne, der eine ist Tierbesitzer, also irgendwie nicht mehr geeignet, ne? Und ich habe keine Ahnung, aber so mit den zweimal gefährlicher Halbwissen haben wir schon einige Sachen gut hinbekommen. Also keine Empfehlung, aber es ist für mich natürlich trotzdem schön zu sehen, wenn ich Homöopathie anwende bei Pflanzen oder bei Tieren, dort denselben Effekt zu sehen, ist einfach für mich trotzdem berührend. Ne? So, das,
Das ist so. Ich möchte da aber gerne einfach, weil es mir wichtig ist, noch etwas dazu ergänzen, dass
ja,
gerade
unbedingt.
was Hund betrifft, sowieso ist halt der Hund, ist, wenn man es so, also jedes Tier, auch der Mensch schlussendlich, aber der Mensch kann es dann irgendwann selber entscheiden. Aber er ist halt schon so ein bisschen, wenn ich ein Zitat von einer von der besten Verhaltensspezialistinnen darf, zitieren, ist so, dass der Hund ist ein Produkt aus Umwelt, Genetik und Erfahrung, oder? Und viel Verhalten, wo zeigt oder dann auch unerwünschtes Verhalten angeschaut werden, ist einfach sind Erfahrungen, oder? Und der Hund verhaltet sich so, weil er das so gelernt hat oder keine andere Situation sieht. Und das kann man auch nicht, meiner Meinung nach, nicht mit Homöopathie beheben oder verändern. Das braucht eben dann ein anderes Verhalten und
Richtig.
richtiges
Das
Training und so, oder? Und wenn der Hund einfach gelernt hat, ganz viel von diesen Verhalten kommen einfach aus Angst, oder? Und dann verhält er sich so, wie man es nicht so gerne hat, aber auch gar nicht dafür, dass er sich so verhält. Ja.
Ja, sehr spannend. Das ist ja auch bei Kindern, deshalb meine ich, es gibt relativ viel Berührungspunkt, finde ich, ne? Ohne wirklich Bescheid zu wissen. Aber bei Kindern haben wir das auch oft, dass ich dann mit Eltern da sitze und sage, einfach, dass wir kein Missverständnis haben. Ich werde nicht ihr Kind verändern.
Ja.
Ne? Wenn das nicht zur Schule passt, ist das das Schulproblem und nicht unser beides. Ne? Wir helfen dem Kind unter den Umständen, die es in der Schule ertragen muss, weil es dann nicht in die Norm passt, gesund zu bleiben und möglichst gerade ausschauen zu können, wenn es mal aus der Schule raus ist. Aber unser Ziel ist nicht, das Kind so hinzumachen, dass es schön brav in der Schule sitzt. Ne? Weil das
Ja.
sind ja denn Erfahrungen, das sind Charakter. Oft hat man Eltern, die selber keine besonders gute Schulkarriere haben. Und wenn man das so ein bisschen rausfindet, dann verstehen die Eltern das auch und dann kann man wie ein anderes Ziel definieren.
Genau.
Dass man. Und jetzt mein Schwerpunkt ist ja auch neben mir smart durch sehr auslöserorientiert. Das heißt, wir haben auch viel dass man aufgrund, wenn man den Grund rausgefunden hat, warum der Patient diese und diese Beschwerden hat, dass man dann auch oft wie ein tieferes Verständnis erlangt, und dann ist auch wie klar ist, dass man das jetzt auch nie wegtherapiert.
Genau.
Und dass das eben jetzt einfach dazu gehört, zu
Ja.
dem Hund, so. Und keine, kein, oder dann eben einen Trainer braucht, wie wir bei Menschen dann ja auch. Das wäre wieder das Interdisziplinäre, wenn man dann Pädagogik einschaltet oder einen Kinesiologen einschaltet oder was nicht, was auch immer,
So,
wo
genau.
dann da ja dazu arbeiten, wenn man merkt, okay, das ist jetzt gar nichts, was man mit Homöopathie heilen könnte, ne? Sondern wo es dann wirklich unterstützend ist. Also schöne Ergänzung von dir und kann ich alles bestätigen auf der Menschenseite.
Ja,
Also.
es ist dann so, oder? Wir haben nicht so eine große Auswahl mit wirklich fundiert und gut ausgebildeten Hundetrainer und
Ja.
Trainerinnen. Die sind vielleicht im Bereich von 10%. Einfach, dass wir das auch mal gesagt haben.
Ja, dass ich höre einen anderen Podcast von der Katrin Bauerfeind und Gott, jetzt, wie heißt sie? Sehr wurscht. Die ist auch Hundetrainerin. Jetzt keine Ahnung, ob die eine gute Hundetrainerin ist, ehrlich gesagt. Es geht auch in dem
Kann sie
Podcast
nicht.
nicht um das.
Nein.
Sarah Kuttner, also recht eine Berühmtheit. Ne? Die ist auch Hundetrainerin. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch schafft. Das ist mir nicht so ganz klar in dem Podcast, ob sie das überhaupt macht oder nur gelernt hat. Aber sie hat in der Zeit, wo das brisant war in ihrem Thema, auch viel über das geredet. Über Hundetrainer, Qualität von Hundetraining, wie divers das ist
Ist
und so
auch
weiter.
geschützt.
Genau. Und das fand ich noch, also so habe ich es eigentlich wie kennengelernt, dass es das überhaupt eine richtige Ausbildung dazu gibt und dass das eben aber gar keine geschützte ist und dass da jeder so ein bisschen machen kann, was er will. Ne?
Ja, das ist so. Und es gibt eben auch so, immer noch eine sehr viel schlechte Ausbildung. Aber
Ja.
es gibt gerade in der Schweiz gibt es wirklich zwei gute Ausbildungen, wo wirklich gute Leute arbeiten und wo einen wissenschaftlich orientiert in Verhaltensbiologie haben und so, genau. Wo man all die neuen Forschungen auch reinnimmt und so. Und das ist auch bedürfnisorientiert und gewaltfrei, ja.
Da noch mal so eine Laienfrage, wirst du vielleicht auch schmunzeln drüber, aber ist das denn von Rasse zu Rasse so unterschiedlich, dass man eigentlich fast sagen muss, okay, als Hundetrainer kann ich einfach 40% Rassen abdecken, aber darüber hinaus ehrlich gesagt nicht, weil die so
Nein,
anders sind,
nein.
ein Dackel also, oder ist das, geht das?
Ja, das geht. Also Grundbedürfnisse sind ja sehr ähnlich und Bedürfnisse sind zumal von der Art Hund gibt es gewisse Grundbedürfnisse. Dann gibt es natürlich noch Grundbedürfnisse rassenspezifisch. Das ist klar. Ein Jagdhund hat andere Bedürfnisse als ein Hütehund oder ein Wasser. Hund oder so, wo viel macht, oder ein blinder Hund und so, einfach ein ganz unterschiedliche Bedürfnisse dazukommt. Und dann kommt das Individuum, wo auch noch dazukommt, und auf Erfahrung, was das Individuum für Erfahrungen gemacht hat, oder? Eine sehr dramatische Erfahrung gehabt, hat es vielleicht viel mehr Bedürfnis nach Ruhe und allein sein oder ja, nicht viel Action als ein Hund, wo jetzt nur immer positive Erfahrungen gemacht hat oder so. Und da gibt es eben auch das, was es bei Menschen gibt, die sogenannten Introvertierten und die Extrovertierten. Das gibt es auch in der Tierwelt, ja.
Also auch schön divers.
Ja, genau.
Hey, super. Also, ich fand es sehr interessant. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, alles, was wir besprechen wollten, besprochen. Das ist ein schöner Einblick
Gar nicht so viel
nochmal.
Homöopathie.
Das macht nichts, weil wir haben ja die Kernsachen sozusagen einzeln in den Interviews schon besprochen und du hast das jetzt, finde ich, super, also obwohl wir es nicht geplant haben, als letztes Interview schön abgerundet und eigentlich alles nochmal aufgegriffen. Also ganz unbewusst, als hättest du die anderen Videos gehört.
Habe ich im Fall nicht.
Nee, aber wirkt
Nein.
so. Nicht abgesprochen. Fand ich sehr cool, weil wir wirklich alle Themen, die wir jetzt so hatten, Ernährung, Verhalten, was jetzt in den einzelnen Interviews gekommen ist, eigentlich alles nochmal gestreift sind und das auch
Was
noch in den
bedeutet für mich
Kontext.
Ganzheitlichkeit?
Richtig, ne?
Nein.
Also super toll. Ich finde auch diese Zeitschriften tollen Ansatz. Ich publiziere vor allen Dingen in Zeitschriften, die sich wirklich nur mit Homöopathie beschäftigen,
Ja.
wo der Anteil eigentlich nie vorhanden ist und finde das eine tolle Idee. Das ist auch wirklich dann nochmal was, was sich auch absetzt von den anderen Sachen. Also werde ich gern mal reinschauen, wenn du mir was schickst, unbedingt. Ich bin
Sehr
da
gern.
Riesenfreund. Ich veröffentliche auch in der Naturzieht ein Magazin, wo nur über Pflanzen ist
Ach so.
und wo ich über die Pflanzen dann in einem Naturheil Kontext, respektive in einem homöopathischen Kontext berichten darf, was natürlich eine große Freude meinerseits ist, überall über Homöopathie zu reden, wo ich darf. Und habe da natürlich dann auch reingelesen und lerne jetzt Sachen über Pflanzen, die ich nicht wusste. Weil mich das mit 19, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Schule nicht so interessiert hat. Ich wollte Medizin lernen und Homöopathie und Psychologie. Aber welche Pflanze jetzt da war, wo
Ja.
wächst, hat mich nie interessiert. Und jetzt merke ich, jetzt über die Jahre, dass ich die Ruhe gefunden habe, mir auch das rein. Ich sehe es gerade, hier liegt dann so ein tolles Buch, Essbare Kräuter und Wildpflanzen aus der
Ja,
Schweiz.
super.
Ne?
Ja.
Und schreibe halt dann auch über Küchenrezepte und habe die inzwischen so selber abgewendet. Jetzt letztens was gekocht mit Schafgarbe. Also es ist immer bereichernd, wenn wir irgendwas Neues machen. Sehr schön.
Also du schreibst in der Naturzeit.
Ja, genau.
Ah, das habe ich nicht gewusst.
Darf ich
Die
jedes Mal
Zeitschrift
einen
kenne ich.
Artikel, darf ich jedes Mal einen Artikel schreiben? Ich schaffe es nicht überall. Ich bin jetzt von mehreren eingeladen worden, da habe ich jetzt abgewimmelt. Bei
Eben, du hast ja eine
dir
Praxis
schreibe ich
dafür.
nichts über Tiere, da weiß ich nichts, aber ich lese es gern. Und eben gerade wenn es so übergreifend ist, glaube ich, das ist sehr wichtig. Ne? Schön.
Ja.
Vielen Dank. Ich überlasse gern immer so ein bisschen den Abschiedswort meinen Rednern und ich mache dann noch Grüezi und Ciao. Ne? Also gibt es noch was, was du so findest für die nächste Zeit, die Homöopathie Schweiz oder den Zuhörern, was du wie ihnen nochmal mitgeben möchtest, was du ganz ein wichtiges Anliegen vielleicht von dir auch persönlich ist oder so. Wenn dir da noch was kommt, darfst du dich gern noch verabschieden in der Art.
Jetzt schauen wir mal. Ja, wer es noch nicht probiert hat, soll es mal
Ja,
ausprobieren.
absolut. Das ist
Nein,
sehr
so, und
gut.
einfach auch daran denken, dass Tierhomöopathie nicht nur etwas ist für Kleintiere, sondern auch für Nutztiere. Also in der Ostschweiz bekannter vielleicht als noch. Also dort wird schon sehr lange auch unterrichtet und so. In vielen landwirtschaftlichen Schulen auch. Also es hat sehr viele Landwirte und Landwirtinnen, die Homöopathie sehr erfolgreich einsetzen. Und für die das jetzt gehört und das nicht gewusst haben, ist das auch wichtig zu wissen. Also man kann das nicht nur für Haustiere, sondern genauso für Nutztiere ist sehr erfolgreich, gerade akut. Und das ist vielleicht schon noch schön. Akut ist das ist wirklich wieder der grosse Vorteil von der Homöopathie. Es gibt nichts, was schneller ist als die Homöopathie. Passt, ja.
Ja, ich muss die Anekdote jetzt noch erzählen, weil sie mich selber so begeistert hat. Ich habe es seit 2 Jahren, habe ich so Mittel bekommen von meiner Homöopathin und es war so okay. Ich habe jetzt auch nichts mehr Schlimmes gehabt. So war ich auch nicht so. Aber es war so, dass ich dachte, ja, also diese komische Nebenhöhlensache ist okay, muss ich jetzt vielleicht einfach mit leben. So den Rest habe ich alles wegbekommen. So und nach 2 Jahren hatte ich dann wieder so eine nicht enden wollende Nebenhöhlennummer. Und bin dann meiner Homöopathin ein bisschen auf die Eier gegangen, glaube ich, weil ich dann einfach jeden Tag geschrieben habe, gesagt, ist immer noch nicht besser, ist immer noch da, ich habe jetzt genug davon, es muss jetzt weg, so, sonst nehme ich selber was aus meiner Hausapotheke. Und hat sie gesagt, ja, komm, ist okay, ich gucke nochmal. Und dann hat sich am Nachmittag gemeldet, hat gesagt, komm, nimm das und das mit. So. Und dann habe ich gesagt, das ist ja interessant. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, ich gesagt, ja, stimmt. So habe ich in dem Bild habe ich mich noch gar nie gesehen. Und habe ich das genommen. Innerhalb von 10 Minuten war es weg und seitdem nicht wiedergekommen, jetzt über ein Dreivierteljahr. Also, wenn die Homöopathie dann mal wirkt, diese Schnelligkeit ist wirklich enorm. Also,
Wenn gerade akut, oder?
ja.
Akut ist wirklich eine Dähnlichkeit passend.
Ja.
Oder auch wenn es dann auch nicht gerade weg ist. Also gut, Tiere können es dann wie nicht so sagen, aber man erkennt
Richtig.
es beim Befinden. Ah, jetzt komme ich gerade. Jetzt habe ich mein Abschlusswort habe ich jetzt gerade
Sehr gut.
rausgefunden.
Guck,
Danke
ich habe
vielmals.
gewusst, ich
Danke
muss die Anekdote noch erzählen.
dir. das Ding, aber dass man gerade merkt, der Mensch merkt dann gerade, wie sich etwas verändert, oder? Und das ist schon spannend. Und das hat mich jetzt gerade zu meinem Abschlusswort gebracht und ist genauso auch für die Leute mit den kleinen Kindern, auch wenn es schwierig ist. Befund ist nicht gleich Befinden. Und es ist einfach unterschiedlich. Jedes Individuum geht mit einem Befund anders um. Und nur weil ein Befund da ist, heisst es nicht, dass Befinden muss schlecht sein. Und schlussendlich behandeln wir den Patienten und nicht den Befund. Also schon auch der Befund, aber im Zentrum steht das Befinden. Und wenn der Befund nach wie vor schlecht ist, aber das Befinden deutlich besser ist, dann sind doch mal einfach glücklich.
Sehr gut, das ist wirklich ein super Abschluss. Das gefällt mir extrem gut. Deshalb hänge ich da auch nichts dran. Sag allen Zuhörern alles Gute, vielen Dank, seid ihr dabei gewesen. Und habt die ganze Homöopathie-Reihe mitverfolgt. Alle Links, die Nathalie uns zur Verfügung stellt über BTS und D-Usus und so weiter, tauschen wir noch aus. Die werde ich alle in den Shownotes machen, dass ihr das auch alles schnell findet, dass ihr im YouTube drunter gehen könnt oder so. Und falls was fehlt, schreibt mir noch in den Kommentaren, dann tausche ich mich mit Nathalie nochmal aus und wir finden die letzten Links auch noch. Alles Gute und bis bald. Tschüss.
Tschüss, danke.